Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dass Nico, der hat mich eingeladen, für einen Vertrauensvorschuss mir gegeben, dass ich heute zu euch sprechen darf. Genau, also mit der Gemeinde verbinde ich ganz viel, weil ich Paul schon lange kenne, Paul Littke, und ihn sehr schätze und der vieles in meinem Leben mit ermutigenden Worten getan hat, aber auch mit unserer Gemeinde in den letzten Jahren uns begleitet hat, immer wieder gute Impulse gegeben hat. Und klar, die FCG ist eine Gemeinde, ich weiß gar nicht, wie viele Gemeinden in Bielefeld aus euch hervorgekommen sind, es sind einige, und das ist eine große Ehre und Privileg, heute hier was erzählen zu dürfen von dem, was ich von Gott gelernt habe zum Thema Einfluss und wenn man sein Reich außerhalb der Kirchen, vier Wände, außerhalb von hier erzählen kann, also weiterbringen kann. Und ja, ich möchte heute zu euch sprechen über das Thema Einfluss nehmen und welche Voraussetzungen man so mit sich bringen muss, um positiven Einfluss in seinem Umfeld hervorbringen. Ich werde am Anfang mein Zeugnis erzählen, also weil wenn man sich das anguckt, wo ich heute bin, ist das natürlich wow, ne? Also viele Leute sagen, wow, ich fühle mich immer noch so, wie ich bin, aber von dem, was Gott gemacht hat und wie Gott mich da durchgeführt hat, da sieht man, dass Gott das war, dass Gott mir die Wege und die Türen geöffnet hat. Und das Zeugnis von sich zu erzählen, nachher gibt es auch noch ein paar Bibelstellen und ein bisschen Input, aber das Zeugnis bewirkt etwas. Ich weiß, ihr kennt ja in Offenbarung die Stelle 12,11. Dort steht geschrieben, und sie haben ihn überwinden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das heißt, das Einzige, also es sind drei Dinge, durch die wir den Feind ihn überwinden. Und eins davon ist unser Zeugnis. Eins davon ist unsere Geschichte mit Gott. Weil deine Geschichte mit Gott kann dir niemand nehmen. Das, was du mit Gott erlebt hast, das, was ich mit Gott erlebt habe, kann mir niemand rausreden. Wenn ich die Dinge, die ich mit Gott erlebt habe, die Lektionen, die ich von Jesus gelernt habe, da können Theologen kommen, da können schlaue Menschen kommen, da können alle möglichen Leute was erzählen, aber das, was ich erlebt habe, habe ich erlebt. Und das ist so. Da können irgendwelche naturwissenschaftlichen Kräfte wirken oder wie auch immer, aber das spielt keine Rolle, weil das ist etwas, wie ich meinen Gott erlebt habe. Und das möchte ich euch erstmal am Anfang erzählen, weil meine aktuelle Situation ist so, ich habe eine coole Frau, eine wunderschöne Frau, Sarah, die wäre gern dabei, wir haben drei Kids, die so von zwischen 5 und 11 sind und das wäre ein bisschen viel Action. Genau, drei Kinder habe ich, einige von den Kids, die ihr habt, gehen mit denen zusammen in die GMS, in Klassen. Ich soll auch alle grüßen von meinen Kindern, das war ganz wichtig. Sie haben mir die Namen aufgezählt. Ich kenne die nicht alle. Also konnte ich mir nicht alles merken. Genau. Und ich bin in der Gemeindeleitung, in der Christusgemeinde. Ich habe mittlerweile zwei operative Unternehmen mit über 40 Leuten. Durch die Corona-Krise gab es bei uns einen Riesenschub nach vorne. Wir gehören sozusagen zu den Corona-Gewinnern. Und habe eine Menge Action, eine Menge zu tun. Und habe in den letzten Jahren, wurde ich auch hineinberufen in irgendwelche Netzwerke, christliche und nicht christliche Netzwerke deutschlandweit, ohne dass ich irgendwie danach gesucht habe, sondern Gott hat mir die Türen geöffnet. Und das sieht so ziemlich gut aus, wenn man sich das so überlegt. Und wenn Leute mich kennenlernen, sagen sie, wow, ne? Aber die Geschichte, wo ich herkomme, ist natürlich eine das habe ich nie halt erwartet. Ne? Also am Anfang gleich zu sagen, ich habe eigentlich Geschichtswissenschaft studiert und führe jetzt mehrere Unternehmen, bin erfolgreich, berate viele große Unternehmen. Und das war eine Geschichte, wie Gott das bewirkt hat und wie Gott mich geführt hat. Ne? Ich bin ein Russlanddeutscher, ein Aussiedler, bin im Kaukasus geboren und ich bin das vierte Kind, weil ich habe einen Bruder gehabt, der gestorben ist, in einer also 7-Kinder-Familie, also so ein Mittelkind. Und sind nach Deutschland gekommen. Mein Papa ist auch kein Unternehmer, ein ganz normaler Elektriker, ganz normaler Typ. Es hat eigentlich nichts danach ausgeschaut, dass ich irgendein Leitertyp werde oder Führung übernehme oder irgendwelche Dinge machen werde, junge Menschen beeinflusse, Leute in ihre Berufung hineinbringen kann. Es sah nichts danach aus, als ich so da geboren bin und da lebte. Unsere Eltern haben ihr Leben für uns gegeben. Mein Papa sagte zu mir, mein Sohn, ist egal, ob du Müllmann wirst oder der Bundeskanzler wird, Hauptsache, du lebst mit Jesus. Ich fand das natürlich so ein bisschen uncool. Man kann da so Papa dafür klatschen. Ich fand das damals nicht so schön, weil ich wollte ja kein Müllmann werden. In Deutschland ist das was anderes wie in Russland noch oder in der Sowjetunion, wo wir da gewohnt haben. Aber das war so die Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Es gab immer ein Bibelvers am Tisch, wenn keiner von uns das Salz geben wollte. Wer von euch der Größte sein will, das muss der Diener sein. Der muss der Erste sein, der dient. Und das war so die Atmosphäre. Deswegen, also ich war vorherbestimmt. Mein Papa meinte auch, komm, mach Elektrikerausbildung. Ich sag, nein, sag Papa, hier geht mein Weg. Ich mach mein Abi. Hab mein Abi gemacht. Und in der Zeit merkte ich, dass ich Menschen beeinflussen kann, würde ich heute das ausdrücken. Aber dass ich Leuten helfen kann, dass ich Ideen habe, Lösungen habe. Und habe mich dann überlegt, wo engagiere ich mich? Wir waren so in einer kleinen Kirche, das war so ein bisschen alles langweilig. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte auch mein eigenes Ding machen. So habe ich dann irgendwann zu Jesus mit 20 Jahren gesagt, Jesus, ich will mein eigener Herr sein. Ich weiß, es gibt dich. Meine Eltern sind in einer Pfingstgemeinde zum Glauben gekommen in der Sowjetunion. Also ich bin aufgewachsen damit, dass Gott Menschen heilt, dass die Menschen Befreiung haben. Also für mich war klar, es gibt Gott. Für mich war das nie außer Frage. Aber ich wollte mein eigener Herr sein. Und so habe ich 1,5 Jahre probiert. Und dann hat Jesus mich wieder erwischt. Also ein Mädel kam zu mir und meinte, Paul, du willst ja etwas verändern und du versuchst das mit christlichen Werten, aber du bist stolz. Du bist voller Stolz. Und ich so, boom. Ich lag dann die ganze Nacht und dachte drüber nach und dachte, ja, sie hat recht, ich muss mein Leben mit Gott klären und bin am nächsten Morgen zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, Papa, ich muss Buße tun. Ne? Mein Papa so umarmte mich und sagte, ja, ich wusste, dass du kommst. Das war mein nächster Schritt der Demut, mein erster Schritt der Demut, zu sagen, ja, gut, ich habe uns hingeknickt und ich habe mein Leben Jesus gegeben und seit dem Tag war alles anders, seit dem Tag war Jesus mein Herr. Und ich lebte mit Jesus und lebe immer noch. Aber viele Dinge, die ich dann vorher vorbereitet habe, ich war in der Politik aktiv, ich habe angefangen zu studieren, Geschichte, osteuropäische Studien, waren plötzlich zerbrochen und ich wusste nicht, wo geht's hin. Ne? Und Jesus hat zu mir damals gesagt, also meine erste Reaktion, die sehr oft bei Leuten ist, die so eine richtige Wiedergeburt kriegen. Und dann habe ich auch gerungen um die Taufe im Heiligen Geist, so als alter Pfingstlerkind, ne, so erfüllt werden, Sprachengebet und so. Das war richtig super, die Dinge, die ich mit Jesus dann erlebt habe. Aber für mich war dann klar, okay, ich muss Pastor werden dann. Ne? Ist doch logisch. Wenn du mit erfüllt bist, wenn du mit Gott lebst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, musst du Pastor werden. Und naja, das Problem ist, wenn man anfängt, Gottes Stimme zu kennen und auf Gottes Stimme zu hören und Gott dir was anderes sagt. Ne? Und ich war dann im Studium und habe gesagt, Gott, ich habe das alles gemacht, damit ich in die Politik gehe. So, ne? Ich wollte politisch aktiv werden, ich wollte was verändern. Ich bin so Gott dankbar, dass ich nicht in der Politik bin. Aber ich segne jeden, der in die Politik geht. Also, aber für mich wäre das nichts, weil das ist ein anderes Thema. Genau, aber ich habe dann, Gott hat zu mir ganz klar gesprochen, Paul, deine Bibelschule wird das Studium sein und die Zeit hier und du wirst in deine Berufung hineinkommen. Das hat mir nicht so gefallen, aber hallo, ich wollte für alles tun, was Jesus gesagt hat. Ne? Weil ich dachte, Pastor ist ja ein guter Job, man ist dann irgendwann auch versorgt und so. Ne? Man hat dann so irgendwelche Ratterratters im Kopf gehabt. Aber Jesus hatte was anderes und er fing mich an, in der Zeit zu lehren. Ne? Und das Erste, was Gott mich lehrte, dieses junge Mädel hat zu mir gesagt, du bist stolz, hat er mich anfing, Demut, Gehorsam und Unterordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Themen bei euch oder bei den jungen Menschen noch so top aktuell sind, aber das waren die Themen, in die Gott mich dann hineinführte, wo er sagte, hey, es geht nicht um dich, es geht um die Gemeinde, es geht um die anderen, es geht darum, dass du dein Leben hinlegst und es geht darum, dass du mir gehorchst, dass du dem gehorchst, was in der Bibel geschrieben steht und dass du dem gehorchst, was ich dir sage. Ne? Und das war cool, Und das Zweite, was ich dann von Jesus lernte, weil ich wirklich an meine Grenzen kam mit meinem Studium, ich habe Geschichte studiert und in Geschichte muss man sehr, sehr viel schreiben. Also habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Ich bin so ein sehr initiativer Typ und ich musste ohne Ende schreiben und ein Professor sagte zu mir auch, Herr Sedelnikow, die hätten wahrscheinlich was anderes studieren müssen. Und ich sagte, ja, ich weiß, haben die schon mal überlegt, was anderes zu machen? Ja, Pastor, ja, das ist gut. Aber vorher hat so Gott zu mir gesagt, nein, Paul, du bringst das zu Ende. Ich will mit dir durchgehen. Und dann lernte ich, was es bedeutet, Christus ist mein Leben. Was es bedeutet, mit Jesus sich hinzusetzen, gehorsam zu sein und dass Jesus durch uns lebt. Ne? Jesus will nicht nur unser Freund sein, will nicht nur dein Freund sein, sondern Jesus will dein Leben sein. Jesus will die Quelle deines Lebens sein. Und das war sehr krass, weil alles andere in mir wollte auch leben. Ne? Also in der SMD, ich glaube Claudia Geist, die heißt jetzt anders, aber die ist bei euch auch in der Gemeinde. Mit der habe ich SMD geleitet oder zusammen in der Zeit waren wir dann da. Die Weise könnt ihr euch da erzählen. Man trinkt viel Kaffee, man chillt in der Unihalle, das war richtig gut. Aber Gott führte mich dahin und wenn Jesus dein Leben ist und du merkst das, dann weißt du, wenn du was falsch machst, auch wenn du einen Kaffee trinkst. Wenn du den nicht trinken sollst, ist so verrückt, wie das klingt. Aber es ist so, wenn Gott will, dass du lernst, wenn Gott will, dass du fokussiert bist, dann ist es so. Ne? Auch wenn das viel schöner, gemütlicher ist, mit Nichtchristen über Jesus zu reden draußen. Hatte ich so, Entschuldigung, aber irgendwann hat Gott mir das klar gemacht, dass es so nicht geht. Und dann habe ich nach 7 Jahre ist eine lange Zeit, also ich bin kein Held, ne? Habe mein Studium abgeschlossen, ziemlich gut abgeschlossen. Und ich wollte zu meinem Professor gehen und sagen, ich habe es geschafft, war leider nicht mehr da. Dann war natürlich die Frage im letzten Semester, was mache ich? Und dann hatte ich einen Kurs und in diesem Kurs ging es darum, Unternehmer in der Geschichte. Und dann ging man alle Theorien durch, die es so gibt. Und ich hörte mir das an und sagte, Paul, du bist so ein Typ. Ne? Ich hatte keinen Papa oder keine Unternehmerfamilie, die mich bestätigten und sagen, hey, du bist ein Gründer, du kannst Dinge machen, du bist ein Stratege oder so. Ne? Ich habe das nie gehört, ich habe ganz viel Liebe gekriegt, ich wurde geliebt, angenommen, das niemals dran gezweifelt. Aber wer ich bin, was meine Aufgabe ist, ne? Dieser Gabenmix, der in mir drin ist, entdeckte ich, oder die nächste Aufgabe, der nächste Schritt, entdeckte ich in einem Seminar für Unternehmensgeschichte. Dann saß ich da und sagte, okay, du bist ein Unternehmer, was machst du? Und ich habe damals, auch durch Gottes kleines Wunder, angefangen im Archiv von Bertelsmann zu arbeiten und der Unternehmensgeschichte. Und dann habe ich die Unternehmensleitung, den Leiter der Unternehmensentwicklung angeschrieben und dann gesagt, ja, ich habe entdeckt, ich bin ein Unternehmertyp, ich möchte bei euch, und das ist somit das Höchste, was man machen kann, bei Bertelsmann, ich möchte in eurem Team mitarbeiten. Ein Historiker, der 7 Jahre studiert hat, der sein Abi mit 21 hatte, weil ich musste ein Jahr wiederholen mit Russland und solche Geschichten. Und die schreiben zu mir, jo, wir haben ein Projekt in Hamburg. Du kannst so mitkommen, ne? Und ich dachte, aber es waren immer wirklich, ganz wirklich, es war immer jedes Mal ein Weg mit Jesus, ein Reden mit Jesus, ne? Und das war für mich in der damaligen Zeit sehr, sehr wichtig, weil ich hatte, ehrlich gesagt, niemand anders. Ich habe versucht, mit ein paar älteren Leuten auch zu connecten. Aber es war irgendwie mein Weg, dass ich diese paar Dinge durchstehe und durchbreche mit ihm. Und dann bin ich da hingegangen, habe natürlich noch mehr entdeckt, was ich für ein Typ bin. Aber wir wussten mit meiner Frau, da war ich mittlerweile verheiratet, ich gehöre nach Bielefeld hin. Weil wir haben von Gott auf dem Herzen gehabt, Gemeinde zu gründen. Und wir wussten, unser Platz ist in Bielefeld. Und so ist der kleine Paul heißt ja der Kleine, ne? Ist dann zu diesen großen Männern gegangen und hat gesagt, hey, ihr habt doch in Gütersloh ganz viele Jobs. Ich möchte gerne in Bielefeld leben. Guckt er mich an und ja, so warum? Ja, sag ich, glaube Gott hat mir das gesagt. Ich meine, Hamburg ist viel cooler, ne, als Bielefeld, ich weiß. Und dann sagte er, ja, es ist gut, dass Gott ihn sagt. Aber bei uns ist das so, wenn ich ihn sage, sie sind morgen in Shanghai oder morgen in New York, dann sind sie da morgen. Und ich so, okay, war immer ganz klar, was dann passiert. Ich bin dann zu meinem Schreibtisch gegangen, habe das meinem Chef erzählt, wo ich da ganz viel gelernt habe. Und er hat gesagt, Paul, das ist, Also entweder du bleibst oder es ist Geschichte. Ne? Und das war auch tatsächlich Geschichte. Ich bin in keinen Job reingekommen bei Bertelsmann, auch wenn die mich eigentlich haben wollten. Und ich bin mit meiner Frau fröhlichen Herzen, weil wir im Willen Gottes waren, nach Bielefeld zurück. Und habe dann angefangen, selbstständig zu arbeiten. Und in der Zeit entdeckte ich, dass mir am meisten Freude macht, die Probleme von anderen Menschen zu lösen. Also nicht die psychischen Probleme, aber wenn Unternehmer Probleme hatte oder andere Leute Probleme, das hat mir richtig Freude gemacht, Dinge zu optimieren. Und John Maxwell, einige kennen von euch, das habe ich erst später erfahren, definiert Einfluss auch so, wenn man es schafft, die Probleme von Menschen zu lösen, dann bekommt man Einfluss. Das heißt, wenn eine Kirche ein Problem findet und dieses Problem löst, bekommt sie Einfluss in der Stadt oder wenn eine einzelne Person. Und so fing mein Einflussbereich sich zu erweitern, indem ich Probleme von Unternehmern gelöst habe. Und ich war ja nicht kein BWLer und kein Berater. Jede Excel, die ich machte, machte ich mit Jesus. Heute mache ich viele Excel ohne Jesus und ich denke, oh Gott, oh Mann, ich vergesse dich. Jesus sagt, hey, du bist erwachsen, das ist alles okay, alles gut. Mach mal deine Excel-Tabelle, ich bin bei dir alle Zeit. Also, aber damals brauchte ich Jesus bei jeder Excel-Tabelle. Und da passierten viele Dinge und das war eine richtig, richtig gute Zeit. Es passierten auch Brüche. Also ich hatte, sage ich mal, bis 2013 war da die Kurve so. Ne? War nur Erfolg, man wurde besser, Gemeinde wuchs, all die Dinge, die man machte. Und dann ab 2014 hatte ich 3 Jahre, wo ich sehr viele Niederlagen erlebt habe, wo ich viele Fehler gemacht habe in Bezug auf Menschen, in der Gemeinde, wo man da wirklich erlebt, wo man sehr viel Zerbruch erlebte, wo Gott einen nochmal in eine Schule mich hineingebracht hat. Und seit 3 Jahren geht es mir richtig wieder gut. Ne? Das letzte Corona-Jahr war für uns super. Also ich weiß, für viele ist das kein Schwergewicht, aber unternehmerisch. Und in den letzten 1,5, 2 Jahren tun sich viele Türen auf, wo ich helfen kann, Menschen in ihr Potenzial hineinzukommen, wo ich helfen kann, Probleme zu lösen, ne, Dinge zu machen, die da sind. Und bei der ganzen Geschichte ist wichtig, das, was man ist und da, wo man hingekommen ist, es sieht immer toll aus, aber es gibt eine Geschichte mit Jesus. Also ich ganz ehrlich, alle Ehre Jesus. Das ist in meinem Leben und wer mich kennt, ich habe einen guten Kumpel, der hat mir geholfen, Word-Dokumente zu starten, als ich studiert habe. Ne? Heute habe ich ein Unternehmen, wir bauen Online-Shops, wir verkaufen über Online-Shops, ich habe Programmierer, ich kann mich gut mit Computer aus, aber damals, als er mich erlebt hat, dachte, der wird niemals schaffen, eine Hausarbeit zu schreiben. So, und das, ich habe mich auch so gefühlt und ab und zu fühle ich mich immer noch, wenn man so in die alten Muster hineinfällt. Aber mit Jesus, mit Gottes Wegen habe ich ganz viele Dinge erlebt, wo ich hineingekommen bin. Und mit dem, was ich mit Gott erlebt habe. Und aktuell ist die größte Schwierigkeit in meinem Leben, früher war das mit Jesus voll cool, ne? Ich brauchte ihn bei allem. Ich weiß nicht, ob ihr diese Zeiten kennt, wo man Jesus bei allem braucht, der ist immer bei dir, mit dem macht das richtig Freude. Und heute ist das so, wenn du richtig stark wirst, wenn du fit wirst, trotzdem Jesus bei dir zu halten, ne? Trotzdem sich an ihn zu klammern, zu sagen, Jesus, ich will mit dir sein, ich will bei dir sein, weil viele Dinge funktionieren ja. Die laufen ganz gut. Und das ist meine größte Herausforderung, immer an Jesus dran zu bleiben. Weil alles andere will uns davon wegziehen und meine menschliche Natur ist auch jetzt nicht gerade so, dass sie immer bei Jesus sein will. Ne? Wenn ich gerettet werden will, klar, sobald irgendwelche Probleme da sind, der Erste, zu dem ich schreie, ist Jesus. Aber wenn es mir super geht, da legt man oft, vergisst man oder verliert man den aus dem Fokus. Und mein Gebet ist eigentlich ein sehr häufiges Gebet, ist, dass ich wirklich von Jesus lerne und immer da drin bleibe. Und Jesus sagte, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Von Jesus zu lernen ist aus meiner Sicht das Wichtigste, um Einfluss in der Gesellschaft zu haben. Weil nur mit dem Charakter von Jesus können wir positiven, guten, gottgewollten Einfluss haben. Es gibt auch negativen Einfluss, darüber werde ich nicht reden. Aber nur mit Jesus und nur mit dem Charakter der Sanftmut und der Demut können wir unser Umfeld so verändern, dass wir einen Einfluss bekommen, so wie Jesus den bekommen hat. Der Apostel Jesus, heute, es gibt kaum jemand etwas, was so bekannt und so, eine Person der Geschichte, die so bekannt ist wie Jesus. Und das war, weil er Gehorsam lernte, weil er Demut lernte und weil er sanftmütig war von seinem ganzen Wesen. Und das kann ich in meinem Leben sagen. Und jedes Mal, wenn man sich erniedrigt oder sich demütigt, steht geschrieben, dann werden wir erhöht. Jeder, der sich selbst erniedrigt, jeder, der sich selbst demütigt, jeder, der selbst bereit ist, die geringsten Dinge zu machen, der wird erhöht werden. Und das hat unser Vater uns immer eingeprägt. Und da bin ich dafür ihm sehr, sehr dankbar, weil das ist eine der wichtigsten, das Mark dessen, die Ursache und den Grund für meinen Erfolg und für den Einfluss, den Gott mir immer mehr gibt, sehe. Und das ist noch ein langer Weg. Ich bin 43. Gottes Gnade ist die einzige, die mich halten wird, dass ich mit 73 noch vorne stehen kann und sagen kann, hey, Jesus hat mich bewahrt. Es ist nur Gott. Es ist nur seine Gnade. Und wir sind dazu berufen, Gottes Einfluss zu verbreiten. Ne? Und es gibt ja diese berühmte Bibelstelle, woraus man da das nehmen kann, aus der Bergpredigt, Matthäus 5, 13. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen und ihn verherrlichen. Genau, Gott hat uns berufen, in dieser Welt Licht zu sein, in diese Welt Geschmack hineinzubringen. Und das passiert, die Welt kriegt es mit durch unsere Werke. Ne? Es ist gut, dass wir Identität Gottes Kinder sind. Keiner von euch hat irgendetwas dafür getan, dass er angenommen ist und dass er geliebt ist, dass er im Reich Gottes ist. Aber wir strahlen und wir erreichen Menschen und wir bauen unseren Einfluss aus durch unsere guten Werke. Und das ist kein Widerspruch, das ist keine Werksgerechtigkeit. Überhaupt nicht, sondern unser Handel, unsere Fähigkeit und unser Blick für Menschen, Probleme zu lösen, das ist, wie wir Einfluss gewinnen. Es gibt einen Sonderfall, würde ich mal sagen, wodurch Menschen auch Einfluss gewinnen können. Und das ist, wenn wir schwach und im Leid sind. Na, ich weiß nicht, vielleicht sind Menschen da, die macht schwere Zeiten gerade durch. Dinge passieren, die schwierig sind. Und da sind aber auch Werke, die ihr dann tut. Ich möchte euch bei dieser Gelegenheit ermutigen und sagen, wie ihr mit eurer Schwachheit, wie ihr mit eurem Leid umgeht, ist ein krasses Licht für die Menschen da draußen. Meine Schwester hat ihr kleines Kind, also ihren zweiten Sohn verloren. Und das war ein sehr langer Prozess. Und zum einen ist sie näher zu Gott gekommen und zum anderen, die hat einen riesen Einflussbereich bekommen, weil sie mit Jesus durchgegangen ist. Sie hat Menschen auf der ganzen Welt, sie war in den USA, hat Seminare gemacht in Kirgisistan, spricht ganz gut Russisch, weil sie genau weiß, was Menschen erlebt haben. Und in der Zeit, wo Micha am Sterben lag, waren viele Menschen, die auch Leid erlebt haben, die auch Kinder verloren haben oder dabei waren, sie zu verlieren, waren bei ihr und erlebten, was bedeutet, Gottes Trost zu haben. Ihre Werke, ihr Umgang mit dem Leid, ihr Fokus auf Jesus, auch wenn sie all die Antworten nicht hatte, und ich weiß, jeder von euch, der so schwierige Zeiten durchgemacht hat, ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich rede, es strahlte. Ja? Und Menschen sagten, wow, wie du damit umgehst und wie du Gott dabei verkündigst, das ist krass. Ne? Ich glaube, und es ist nicht umsonst, dass Hiob das älteste Buch der Bibel ist, ich glaube, dass der Umgang mit Schwachheit, der Umgang mit Leid, der Umgang mit dem ein extrem wichtiges Licht ist in unserer Welt und dass wie wir Christen damit umgehen. Und versteckt, ihr müsst nicht euer Leid überall zeigen, aber ihr müsst euch für euer Leid nicht schämen. Legt keine Decke von Scham an, wenn ihr in Schwachheit oder in Leid seid. Paulus sagte, ich will mich meiner Schwachheit rühmen. Ne? Und wie wir damit umgehen, macht den Unterschied. Denn wir haben eine Hoffnung, Jesus, wir haben eine Hoffnung, dass wir unsere Lieben wiedersehen. Wir haben eine Hoffnung, dass wenn wir eine Behinderung haben oder etwas anderes haben, dass wir einen neuen Körper haben werden, dass wir mit Gott, Gott leben, preisen werden. Und dass wir, unsere Berufung ist ja nicht nur begrenzt auf diese Zeit. Nee, das wird ja freaky sein. Es gibt ein paar Hinweise in der Bibel, wie es sein wird. Aber es wird genial sein, was ihr im Himmel alles machen werdet. Und die Welt schaut zu und wir wissen auch, die unsichtbare Welt schaut zu, wie ihr mit Leid umgeht und wie ich mit Leid umgehe. Und das hat eine riesengroße Kraft. Deswegen, wenn man so über Folge redet und über wir nehmen Bielefeld ein oder wie auch immer, man verliert das oft aus dem Fokus. Ne? Aber unser Umgang mit Schwachheit und Leid ist extrem wichtig. Und entscheidend. Und ich möchte euch ermutigen. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ja alle Josua aus der Bibel, ne? Er war mit Kaleb der Einzige, der die Vision und den Glauben hatte, in das Land zu gehen. Er hat 40 Jahre musste er leiden für den Unglauben seiner Brüder. Keine Ahnung, vielleicht sitzen hier auch Josuas, die vielleicht, weil eure Chefs auf der Arbeit oder wo, oder die Lebensumstände oder was auch immer euch nicht hineinlassen in das verheißene Land. Gebt nicht auf. Und wir wissen von Josua, als der alt wurde, der hat sich überhaupt nicht alt gefühlt. Der stand da so mit 80 und sagt, ich fühle mich so wie ein junger Mann. Ne? Und ich will euch ermutigen, durchzuhalten. Und es gibt eine spannende Person, die ich entdeckt habe vor ein paar Monaten beim Lesen in der Bibel. Das ist das ein Sklavenmädchen, welches extrem krassen Einfluss hatte. 5 Sekunden, weiß jemand, wen ich meine? Von Naaman, genau. Die Sklavin von Naaman. Ne? Das ist ein kleines, also Naaman, das war ein hoher Offizier in der aramäischen Armee. Und der hatte Aussatz. Er hatte vielleicht Schuppengeflechte, keine Ahnung. Er war anscheinend nicht ansteckend, sonst wäre das ein Lepra, aber genau. Und er hatte ein Mädchen bei sich, die war die Dienerin seiner Frau. Und dieses Mädchen wurde versklavt, wurde entführt aus Israel. Ne, und sie war in diesem Haus dort am Arbeiten. Und dieses Mädchen, als sie hörte, dass ihr Herr krank ist und das Leid wahrscheinlich sah, kam dahin und sagte, es gibt einen Propheten bei uns da in Israel, Elisa, geh zu ihm hin und er soll dahin gehen und der wird geheilt werden. Der Naaman geht zum König. Ich mal ganz ehrlich, wenn zu mir eine Praktikantin kommt und sagt, hey, es gibt die ultimative Lösung für dein größtes Problem. Ich weiß nicht, ob ich so viel Demut habe zu hören. Es sei denn, ihre Werke vom letzten halben Jahr strahlen. Also dieses Mädel muss so krass gewesen sein, so einen Eindruck hinterlassen haben, trotz Verschleppung, trotz dessen, dass sie unterdrückt, versklavt war, ihre Heimat beraubt war, strahlte sie so sehr, dass ein hoher Offizier und dann ein König die Erlaubnis gab, Naaman zu gehen. Die Umstände waren krass. Die Umstände waren krass. Wisst ihr, wir Christen sind da mit Corona und allem, wir sind da echt ein bisschen sehr, sehr wehleidig. Nur mal so. Ich will jetzt keinem auf den Schlips treten. Ich weiß, wir als Kirche müssen zusammenhalten und einander lieben, auch wenn wir verschiedene Meinungen haben. Aber was dieses Mädel erlebt hat, was Esther erlebt hat, Esther, was wurde mit Esther? Esther war ein hübsches Mädchen. Die hätte vielleicht eine Liebesheirat haben können. Und sie musste einen König heiraten, den sie nicht liebte, nicht kannte, gehorsam sein, ihr Leben aufs Leben setzen. Das ist krass, wenn wir das aus unserer heutigen Zeit angucken. Aber sie hat Einfluss gehabt. Ne? Wir werden nicht Einfluss bekommen, wenn wir hier so sagen, oh, wir marschieren jetzt durch. Ne? Es gibt so im Glauben und so. Ne? Das wird so nicht sein. Ich musste in meinem Leben ganz oft runtergehen. Ich musste ganz viele Dinge aufgeben, mich zurückstellen, meinen Mitarbeitern freien Raum geben. Ich habe nur Einfluss oder meine Mitarbeiter mögen mich nur, ich hoffe, die meisten, aber es sieht so aus, weil ich ihnen helfe und weil ich ihnen Freiraum gebe. Ne? Und es gibt dieses Sklavenmädchen, Esther, die waren gehorsam, die haben ihr Leben gegeben, die haben sich verleugnet und hatten Einfluss auf der höchsten nationalen Ebene. Und sie waren im Leid. Sie waren in keinen tollen Umständen. Ne? Aber ihr Herz, ihr Fokus war ein gehorsames Herz. Die waren wahrscheinlich bereitwillig zu dienen. Weil nur wer bereitwillig ist zu dienen, bereitwillig ist sein Leben zu geben, bereitwillig ist Menschen zu helfen, nur auf den wird man hören. Ne? Wenn ich denke, boah, ich habe die Lösung, auch wenn ich wie Josua ein Fürst eines Stammes war, kann passieren, dass die ganze Welt auf dich nicht hört. Das, auch wenn du die beste Lösung hast und Glauben hast und alles hast. Ja, aber wenn wir da dranbleiben, wenn wir durch die Phasen durchgehen, werden wir zu einem Einflussnehmer, werden wir jemand sein, auf den Menschen hören und wo Menschen uns erlauben, ihre Probleme zu lösen. Das muss man ja auch. Leute wollen oft nicht, dass man ihre Probleme löst. Deswegen, nicht abschweifen, genau. Und ein anderer Typ, und da werde ich zum Schluss noch ein paar Punkte aufzählen, die man sich so merken kann. Da habe ich ein bisschen auch von Maxwell gelernt. Das ist so ein christlicher Management-Leadership-Autor und Trainer. Möchte ich über Daniel was erzählen. Und Daniel, ihr kennt ja alle Daniel, also ich denke, seid ihr alle, die meisten sind ja Christen. Daniel gehörte ja zum Volk Israel, welches verschleppt war, welches in der babylonischen Gefangenschaft war, wo Gott ganz klar gesagt hat, ey, liebe Leute, ihr seid in der babylonischen Gefangenschaft, was müsst ihr machen? Ihr müsst Häuser bauen, Felder bestellen, Kinder kriegen, und der Stadt Beste suchen. Also unser Job als Christen, auch wenn wir gerne zu Jesus wollen, ist mitten in dieser Welt zu sein, mitten in dieser Welt zu leben, dieser Welt etwas Gutes wollen. Und Daniel war mittendrin. Und viele Ausleger und Theologen, und auch historisch ist das auch so, sagen auch, dass Daniel sogar ein Eunuch war. Ne, Daniels komplette Identität wurde geraubt. Ja, seine Männlichkeit, seine Heimat, und er war aber ziemlich schlau, und dann wurde er da in diesen Hof, auf den Hof in Babylon, in Babel, wurde er da eingesetzt, und er wurde von verschiedenen Königen immer wieder zu Rate gezogen, und dann, klar, wir kennen auch noch die seine Prophetien dann, die Apokalypse, aber ich möchte so und ein paar Punkte nennen, warum Menschen auf Daniel hörten. Und in Daniel 5, 13 bis 14 lesen wir, da wurde Daniel vor den König geführt, und der König sprach zu Daniel, bist du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der Götter hast und Erleuchtung, Verstand und überragende Weisheit bei dir zu finden war. Also Daniel hatte auf dem Hof Eindruck hinterlassen. Ne? Und man hörte, man brauchte ihn oft nicht, aber wenn es richtig streng wurde, kritisch wurde, hat man ihn gerufen. Und warum? Warum wollen Menschen, dass wir ihnen helfen? Oder was brauchen Menschen, oder wie hören Menschen auf uns? Das erste ist, jemand, der gute Beziehungen hat, zu dem geht man hin. Und bei Daniel wissen wir, er hat eine sehr gute Beziehung gehabt zu dem Höchsten. Die wussten alle, Daniel kennt Gott. Die wussten das. Da lebt der Geist Gottes in ihm. Ne? Und das ist genau so. In der Welt ist das so, wenn du Beziehungen hast, Menschen kommen zu dir und bitten dich um Hilfe. Beziehungen und Geld, da hast du Leute immer bei dir, die Hilfe brauchen und denen du auch helfen kannst. Dann Opfer- und Lernbereitschaft. Menschen hören uns zu, weil sie gesehen haben und wissen, dass wir gelitten haben. Daniel gab sein komplettes Leben auf. Wenn wenn wir unser Leben aufgeben, wenn wir sehen, wenn Menschen sehen, dass wir aufopfern sind, dass wir unser Leben geben, dann werden sie uns folgen. Daniel hat auf Essen verzichtet, hat so viele Dinge hingegeben, verlor sein ganzes Leben und man hört auf ihn. Dann Menschen hören uns zu, wenn wegen unserem Charakter, wegen unserer Integrität. Daniel handelte immer aus seinem tiefsten Überzeugen heraus. Er war unbestechlich, auch wenn er dem König schlechte Nachrichten bringen musste. Ne, Daniels Charakter wurde geformt aus der Beziehung mit Gott. Jeden Morgen, kennt ihr die Geschichte, wer mit ihm gebetet hat. Und egal, was war, Daniel wäre nicht eingeknickt, auch wenn es um sein Leben ging. Und wenn Menschen das sehen, auch wenn sie gegen euch sind, aber ihr steht und nicht einknickt im Arbeitsalltag, wo auch immer, wenn ihr zu euren Werten steht, nach einer Zeit werden sie kommen. Ich habe Kunden gehabt, die, man hat mich belächelt oder hier gesagt, der Paul, weißt du, Christ und so, das ist so Schwachheit. Also einer hat mir wirklich so gesagt, Paul, komm, go over it, überwinde das mit Jesus. Das ist eine Schwachheit von dir. Wenn du das schaffst, dann wirst du noch mehr machen. Und irgendwann kam das Feedback, hey, das mit Jesus bei dir scheint doch ganz gut zu klappen. Ich brauche das zwar nicht, aber das scheint ganz gut zu klappen. Na? Und wenn wir verletzbar sind, hören Menschen auf uns. Daniel hat nie was zu verbergen gemacht. Er versuchte sich nicht irgendwie, als er essen sollte, er hat nicht sich irgendwie versteckt, hat irgendwelche Tricks gemacht, sondern er war bereit, verletzt zu werden. Er war bereit, bestraft zu werden, wenn er Gott mehr gehorchte als den Menschen. Demut, Menschen hören uns zu, wenn wir Demut und Sanftmut leben. Daniels Haltung war geprägt von Demut und Gehorsam. Das ist ein nicht so aktuelles Wort, aber Gehorsam ist echt wichtig. Und er unterordnete sich höheren Autoritäten, außer sie brachen ein höheres Gesetz, außer sie brachen das Gesetz Gottes. Daniel hatte auch Kompetenzen, ist auch wichtig, wenn ihr in einem bestimmten Bereich was erreichen wollt, müsst ihr euch einarbeiten und Kompetenz mal haben. Und Daniel hatte Mut. Menschen hören uns zu, weil wir mutig zu unseren Überzeugungen stehen. Daniel stand fest, ließ sich von niemandem kontrollieren oder unter Druck setzen. Er bewies, dass er für seine Überzeugung sterben würde. Ja, und am Leben von Daniel, Josef, Esther und von diesem jungen Mädel können wir sehen und können wir lernen, wie wir uns verhalten müssen. Fast alle kamen aus einer Krise, gingen in eine Krise voraus, bevor sie Einfluss bekamen. Fast alle, Josef, alle. Deswegen, wenn eine Krise kommt, sagt, oh, Halleluja, Jesus. Es wird etwas danach kommen, weil ich werde mit dir durchgehen und ich werde mit dir lernen und du wirst mich vorbereiten für etwas, was danach kommt. Habt keine Angst vor Krisen und vor Leid. Gott formt uns dadurch und Gott bringt uns dadurch, vor allem wenn ihr jung seid. Ne? Es ist normal, auf die Fresse zu kriegen, geboxt zu werden, missachtet zu werden, zur Seite gestellt zu werden. Das ist normal, vor allem wenn Jesus in dir lebt. Aber am Ende wirst du hervorkommen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, Gott hat einen Plan mit jedem von euch, auch wenn ihr schon älter seid. Gott hat einen Plan. Gott möchte den Einflussbereich, den ihr habt, peu à peu ausweiten und Menschen und euch benutzen, Menschen, die Probleme von den Menschen zu lösen. Wir müssen nicht die Welt retten, aber es sind Kleinigkeiten, die Gott uns zeigt. Und vielleicht sitzt du hier und du fühlst dich verletzt, verschleppt, irgendwie total doof. Gott möchte heute dich einladen und sagen, hey, komm wieder zu mir. Ich möchte dich heile machen, ich möchte mit dir sein und ich möchte meine Weisheit, mein Wesen der Welt zeigen, an der Form, wie du mit dem Leid umgehst, wie du mit den Schwierigkeiten umgehst, wie du mit deinem Handicap umgehst, wie du mit deiner Schwachheit umgehst. Es ist nicht schlimm, schwach zu sein. Es ist nicht schlimm, ein Handicap zu haben. Es ist möglich, trotz dessen Einfluss Menschen zu berühren und Menschen zu helfen. Es ist wirklich möglich und ich möchte euch ermutigen, all die, die euch klein und begrenzt fühlt, dass ihr Gott vertraut und mit Gott vorwärts geht. Du bist nicht nutzlos, du bist wertvoll. Gott will dich benutzen, vertraue ihm. Amen. Ich bete einmal. Jesus, danke, dass du vor uns vorangegangen bist, dass du den Einfluss deines Vaters in diese Welt gebracht hast, dass du unser Beispiel bist und dass du gelitten hast und durch dein Leiden die ganze Welt dir eines Tages gehören wird, dass die ganze Welt voll deiner Herrlichkeit sein wird und dass die ganze Welt und deine ganze Natur und Kreatur deine Werke verkündigen wird. Ich danke dir dafür, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich für jeden, der hier heute schwach und sich fühlt oder Leid erlebt. Ich bitte dich, dass du sie ermutigst und dass du ihnen Kraft gibst und Glauben gibst und Zuversicht gibst, dass du das benutzen wirst, dass dein Einfluss in ihrer Umgebung wachsen wird. Jesus, und allen, denen es gut geht und die gut unterwegs ist, Jesus, segne sie und lehre sie Demut und Sanftmut. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast. Amen.